Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. In seiner Predigt zur Eröffnung des Paulusjahres genau heute vor einem Jahr bezeichnete Papst Benedikt XVI. Den aus Tarsus stammenden Apostel als Licht der Völker und Lehrer der Wahrheit, aber auch als einen Lehrer für alle Menschen. Und er gab der Hoffnung Ausdruck, dass dieses Jahr dazu beitragen möge, dass alle Christen den Glauben und die Wahrheit neu erlernen, weil in ihnen die Gründe für die Einheit unter den Jüngern Christi verwurzelt sind. Morgen am Fest Peter und Paul geht das Paulusjahr zu Ende und wir wollen ein wenig Resümee dieser vergangenen 12 Monate ziehen. Und mit wem könnte man das besser als mit dem Bischof, auf dessen Gebiet Tarsus und viele weitere Stätten des biblischen Christentums liegen. Freuen wir uns gleich auf Luigi Padovese, den apostolischen Vikar von Anatolien. Grüß Gott, Herr Bischof Padovese, herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen nach Iskenderun. Wie eben gesagt, der heilige Paulus ist in Ihrem Gebiet geboren, von dort nahm überhaupt vieles in der christlichen Geschichte seinen Anfang. Wie werden Sie denn morgen am Sonntag in der Türkei den Abschluss dieses Paulusjahres begehen?
Ja, also wird sehr groß gefeiert. Der Heilige Vater hat uns gesandt, spezielle Delegat, den Kardinal Thurin aus Rom, Vorsitzender der päpstlichen Rat für die Beziehungen mit den Nichtchristen. Unter anderem werden auch die Bischöfe von der Türkei kommen, Bischöfe von Syrien und noch dazu die verschiedenen Repräsentanten der christlichen Gemeinden in der Türkei.
Und wo werden Sie? In Iskenderun oder in Antakya? Wo werden Sie
feiern? Wir werden in Antakya die Messe feiern und nach der Messe in der orthodoxen Kirche werden wir das Vesper zusammen mit dem Patriarch Bartholomäus und mit alle Bischöfen, die hier kommen werden. Also daher nimmt dieser Abschluss auch ein sehr starker ökumenischer Charakter.
Sie haben als Vorsitzender der türkischen Bischofskonferenz zu Beginn des Paulusjahres die Christen aller Länder eingeladen, die Geburtsstadt des Apostels zu besuchen, dorthin zu pilgern. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Kamen generell mehr Pilger in die Türkei?
Ja, also zum ersten Mal in der Geschichte von Tarsus haben wir so viele Pilger gehabt wie nie. Also Tarsus ist nie ein Pilgerzentrum gewesen. Aber in diesem Jahr muss man gerade das Gegenteil sagen. Wir hatten bis heute 416 Gruppen, Vertreter von 30 Nationen. Also und nicht bloß aus Europa, sondern aus Asien, aus Amerika, Lateinamerika. Wirklich, das Paulusjahr hat viel bewegt innerhalb der Welt. Und das hat uns eine sehr große Freude gegeben, weil zum ersten Mal sieht man so viele Christen, die in die Türkei kommen, nicht als Touristen, sondern als Pilger.
Die auch die Christen besuchen, ja?
Ja, und das ist ein sehr gutes Signal auch für die Leute, weil sie wissen, es gibt immer Vorurteile bezüglich anderer Menschen, anderer Religionen. Die Tatsache, dass hier viele Christen zum Beten gekommen sind, hat diese Tür sozusagen teilweise geöffnet. Man hat gesehen, dass auch Christen beten und dass sie auch wirklich den heiligen Paulus verehren in seiner Stadt.
Also man könnte sagen, die einheimische Bevölkerung, die muslimische Bevölkerung hat Christen auch einmal von einer anderen Seite kennengelernt, nämlich nicht nur als Touristen, die das Vergnügen suchen, sondern auch als betende Pilger. Und Sie haben schon gesagt, viele Pilger sind auch nach Tarsus gekommen. Und in Tarsus haben sich ja zum Beispiel auch Kardinal Meissner und auch einige Politiker sehr dafür eingesetzt, dass das dort bestehende Museum in eine Kirche umgewandelt werden kann, die dann auch als Pilgerzentrum genutzt werden soll. Es gab da sehr zähe Verhandlungen. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge?
Ja, also die Kirche existiert schon. Und was wir mehrere Male den Behörden gefragt haben, ob wir diese Kirche nicht als Eigentum, sondern diese Kirche, die schon existiert, als Museum benutzen können für die Leute, die zum Beten kommen. Ja, also bis jetzt gibt es noch ungeklärte Fragen bezüglich dieser Kirche. Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen diese Frage eine positive Lösung findet. Das heißt, dass die Christen auch nach dem Paulusjahr weiter nach Tarsus kommen können, um in eine Kirche, nicht in einem Museum zu beten. Das hat auch so ausdrücklich der Ministerpräsident Erdogan, als er in Köln war, gerade vor eineinhalbes Jahr, als er betonte, dass wir sich bemühen, dass die Christen, die nach Tarsus kommen, einen Ort haben werden, wo sie beten können. Also bis jetzt, wie gesagt, ist die Frage noch offen. Ich hoffe zuversichtlich, dass in diesen nächsten Tagen wir zu einer positiven Lösung kommen. Falls nicht, dann sollte man gewisse Konsequenzen ziehen.
Zum Beispiel?
Also, dass es nicht die Bereitschaft gibt, einen Gebetsort zu geben. Ich muss noch dazu sagen, ich habe mit den vielen Behörden, so die lokalen Behörden, der Präfekt von Mersin, der Bürgermeister von Tarsus, Behörden auch in Ankara gesprochen, und alle waren dafür. Deswegen hoffe ich wirklich, dass sie diese Bereitschaft, die Sie gesprochen haben, auch da ein konkretes Signal wird.
Jetzt denken wir mal positiv und hoffen wir mal, dass es dieses positive Signal geben wird. Erhoffen Sie sich dann eine Signalwirkung auch für andere schwebende Verfahren? Oder befürchten Sie, dass das so eine Art Goodwill-Akt bleibt zum Ende des Paulusjahres?
Ja, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Also bis zu diesem Punkt kann ich leider nicht sagen. Ja. Wenn Sie erfahren werden, dass die Kirche dann weiter als Kirche benutzt wird, dann umso besser. Das ist wirklich ein positives Zeichen, dass es in der Türkei sich etwas bewegt bezüglich die Religionsfreiheit und die Toleranz und die Bereitschaft, denn nicht bloß den Christen gegenüber, sondern allen Religionen gegenüber.
Sie
Wenn nicht, dann, wie gesagt, man muss gewisse Konsequenzen sehen. Also fehlt diese Bereitschaft und dann fragt man sich, ob wirklich interessiert ist, dass einen Dialog zwischen den Religionen bloß eine Fassade ist oder ob es wirklich eine besondere wahre Interesse ist.
Also diese Kirche, die jetzt noch ein Museum ist, das ist gewissermaßen ein Prüfstein der Toleranz, sagen Sie. Hat es denn abseits dieser Frage in Tarsus da in der Türkei eine Bewegung gegeben im Dialog der Religionen?
Ja, also letztes Jahr haben wir das Paulusjahr auch als Jahr der Einigkeit zwischen Kulturen. In diesem Jahr Also gerade am 29. nach der Eucharistie werden Vertreter auch von den Islam und von den Juden in Tarsus kommen, weil man möchte eben Tarsus als Stadt der Verständnis wie zwischen den verschiedenen Religionen. Also letztes Jahr des Paulus, aber Jahr der verschiedenen Kulturen. In diesem Jahr werden wir Vertreter von den Christen, von Muslimen und von den Juden sich gerade in Tarsus treffen am 29. um eben über die Toleranz auch zu sprechen. Ja. Daher, wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass die Behörden uns dann die Kirche geben werden, weil es ist unverständlich, dass die Leute nach Tarsus, um dem heiligen Paulus zu verehren, dann in einem Museum beten.
Also das, was Sie sagen, das sind die Kontakte auch auf höherer Ebene. Wie war das denn bei der Mehrheit der türkischen Bevölkerung? Wie hat sie denn dieses Paulusjahr erlebt? Wurde da auch über diesen Giganten der Geschichte reflektiert? Denn es ist ja doch gewissermaßen auch ein türkischer Bürger, eine Gestalt der türkischen Geschichte zumindest.
Also, so wie ich sehe von der Presse, hat man nicht sehr viel großes Interesse auf das Paulusjahr gegeben. Die Interesse ist mehr von der Seite von den Christen als von den Muslimen. Natürlich hat man alle Informationen über das Paulusjahr gegeben in der Presse, wie er gekommen ist und so weiter. Aber wir sollen nicht vergessen, dass wir in einem muslimischen Land leben und die Informationen, die kommen doch. Aber sind so mehr chronologistische, mehr Informationen über was gemacht wird und über wie er kommt, aber inhaltlich, das heißt über die Lehre von Paulus, hat man kaum gesprochen. Ja.
Ein weiteres Ziel des Paulusjahres und auch des Besuchs Papst Benedikts im November 2006 war ja die Förderung der Einheit der Christen. Wie fällt denn Ihr Fazit in diesem Bereich aus?
Ja, also ich sehe, dass dieses Jahr positive Früchte mit sich gebracht hat. Ja, weil obwohl das Paulusjahr vom Papst Benedikt XVI. Angekündigt worden ist, dann haben auch die Teilnehmer anderen Konfessionen teilgenommen. Ja. Am Anfang konnten die Vertreter verschiedenen religiösen Gemeinden und Kirchen zum Anfang des Paulusjahres kommen. Jetzt werden auch Vertreter der anderen Kirchen und Konfessionen zum Abschluss des Paulusjahres. Also ich sehe, Paulus ist wirklich Mann des Dialogs geworden und hat den verschiedenen Kirchen in der Türkei geholfen, nahe zueinander zu kommen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Am morgigen Fest Peter und Paul endet das Paulusjahr und wir wollen heute in unserer Sendung ein wenig Bilanz ziehen. Was hat es den Christen in der Türkei gebracht? Was hat es gebracht für die Religionsfreiheit in der Türkei, die ja in die EU aufgenommen werden will? Und diese Fragen richten wir an Bischof Luigi Padovese, den apostolischen Vikar von Anatolien. Herr Bischof, wenn man als Pilger die Kirchen und Christen in der Türkei besucht, dann fällt auf, dass viele Vorurteile, die so kursieren, nicht stimmen. Zum Beispiel, dass es keine Kreuze auf den Kirchen gibt oder dass die Glocken nicht läuten dürfen. Und auch der Gottesdienst wird ja nicht behindert. Dennoch herrscht in der Türkei keine volle Religionsfreiheit. Was sind denn generell, abseits jetzt dieses speziellen Problems in Tarsus, die größten Probleme, mit denen Sie sich als Bischof konfrontiert sehen?
Es gibt noch also auch hier ungeklärte Fragen, weil Sie wissen, die christliche Minderheit, die lateinische Kirche, existiert in der Türkei nicht. Und das hat eine Folge, einige Konsequenzen, die unser Leben hier in der Türkei als Christen, als christliche Gemeinde
behindern. Vor allen Dingen rechtliche Konsequenzen.
Ja, schauen Sie, die Tatsache, dass wir kein Priesterseminar eröffnen können. Sie wissen vielleicht von das Kloster von Mor Gabriel. Ja, und der Metropolit musste sich jetzt mit einem Prozess konfrontieren, auch weil bei uns, also im Kloster, einige Jugendliche gelebt haben, die später auch Priester werden konnten. Und nach dem Gesetz ist das nicht erlaubt. Ja. Daher haben wir Probleme für die Zukunft der Kirche. Nicht für die katholische, da wir nicht existieren und können aus diesem Grund her Priester vom Ausland und Bischöfe vom Ausland nehmen. Aber die Minderheiten, die existieren, die sollten, die müssten Priester türkische Abstammung haben. Aber wenn die Seminare geschlossen sind, woher kommen diese Priester und diese Bischöfe? Das ist eine der wichtigen Probleme in der Türkei.
Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, die Rückgabe auch von Kircheneigentum, was dann noch im Staatsbesitz ist oder zweckentfremdet wurde. Gibt es da eigentlich konkrete Immobilien, von denen Sie sagen, die möchten wir gerne zurückhaben?
Ja, unsere Gemeinde sehr klein geworden ist. Dann brauchen wir nicht mehr viele Kirche zu haben, ja. Aber doch, man möchte nicht verlieren, die noch existieren. Ja. Ich habe so hier ein positives Signal gesehen von staatlicher Seite, in dem dass die syrisch-katholische Kirche von Iskenderun, die später als Pornokino benutzt wurde, ist jetzt renoviert worden und wird wieder zu einer Kirche. Also das ist, wie gesagt, etwas Gutes und ich kann wirklich mich so positiv äußern bezüglich einer solchen Situation, die zeigt auch einen gewissen Schritt nach vorne von Seite der Regierung des Staates. Ja. Aber es sollten nicht bloß kleine Schritte sein, man sollte etwas mehr tun, meiner Meinung nach.
Jetzt ist ja die Zahl der Christen in der Türkei generell verschwindend gering. Sie sank von etwa einem Viertel der Gesamtbevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts auf heute etwa 0,15%. Offiziell muss man sagen, lässt sich denn dieser Schwund allein mit den Genoziden an den Armeniern und Assyrern beziehungsweise mit dem Bevölkerungsaustausch mit Griechenland erklären?
Natürlich, man soll sich fragen, wo sind alle Christen? Warum sind sie so wenige geworden? Das stellt uns eine Frage vor. Ne? Warum 1927 die christlichen Gemeinden und Kirchen 20% der ganzen Bevölkerung waren und jetzt sind wir so wenige geworden? Also ich stelle bloß die Frage. Ne? Und schon die Frage spricht von sich. Also man braucht nicht viele Worte anzuwenden. Ja. Sie wissen, man will Kirche zurückgeben, wo es Christen gibt. Aber wo es keine mehr gibt, dann hat man kein Recht, um eine Kirche zu bauen, na, und zu haben. Und das war auch so am Anfang. Das Problem, das ein Journalist letztes Jahr uns gestellt hatte. Warum wollt ihr eine Kirche in Tarsus, dort wo es keine Christen mehr gibt? Und die Antwort wäre für mich ganz einfach gewesen, wenn ich sprechen durfte, warum sind keine Christen mehr in Tarsus? Erste Frage, ja. Und die Pilger, die nach Tarsus kommen, ständig, also Tausenden von diesem Jahr, sind doch keine Christen? Haben sie nicht das Recht, in eine Kirche zu beten?
Also Sie deuten an, dass bei Gewährung voller Religionsfreiheit es durchaus mehr Christen geben könnte und dass das natürlich auch gewisse Ängste schürt in gewissen Kreisen, die deswegen auch Stimmung gegen die Christen machen.
Ja, also solche Kreise existieren noch. Jetzt werden wir sehen, ob sie noch so stark sind, ihre eigene Meinung in Kraft zu bringen oder ob wirklich von Seite der Regierung so die Bereitschaft ist, diese Stimme nicht zu hören, sondern einen anderen Weg zu nehmen. was für die Türkei auch sehr wichtig ist. Also ich glaube, dieses Land soll nicht bloß Europa, sondern der ganzen Welt Zeichen geben, dass es wirklich eine Religionsfreiheit herrscht. Ja. Mhm. Aber die Worte genügen nicht. Man muss etwas Konkretes sehen.
Jetzt kommen wir nochmal auf den heiligen Paulus zu sprechen. Er war ja ein Mann des Dialogs, er war aber vor allem auch Missionar. Nun haben Sie über ihn einmal gesagt oder über die Situation der Christen in der Türkei: Wir leben heute mitten in einer muslimisch geprägten Welt, in der der Gottesglaube noch immer sehr gegenwärtig ist, in den traditionellen Formen und zugleich in den Auffassungen der islamischen Religionsgemeinschaften. Das haben Sie zum Beginn des Paulusjahres gesagt, und Sie haben jetzt auch schon die Probleme, die Sie in der Türkei haben, als kleine christliche Gemeinschaft ein bisschen dargelegt. Wie ist denn christliche Verkündigung unter diesen Umständen möglich?
Wie Sie wissen, wir respektieren alle Religionen. Ja? Also wir glauben, dass der Dialog einen Weg, ja. Und wir wissen auch, dass Gott kann auch ohne Menschen in den Herzen aller wirken, ja. Und dass jeder wird vor Gott nach seinem Gewissheit dann urteilt, ja. Natürlich, wir machen keinen Proselytismus. Das ist doch deutlich gesagt, und das ist unsere Haltung, das ist die Haltung der katholischen Kirche. Aber wenn Muslime oder andere zu uns kommen, ja, und die Bereitschaft zeigen, Christen zu werden, nach einer langen Periode Katechese, damit wir wirklich die Intentionen prüfen können, dann werden sie getauft, ja. Aber wie viele waren in diesen letzten Jahren die Muslime, die ich getauft habe? Ganz wenige. Also ich schätze, in 5 Jahren habe ich so ungefähr 16, 17 Muslime getauft, weil sie überzeugt waren von dieser Erfahrung mit Jesus, ja. Aber man kann nicht eben vom Proselytismus sprechen. Ja. Man muss andere respektieren und die Entscheidung der anderen respektieren. Auch von denjenigen, die dann Christen werden möchten.
Also ein klares Plädoyer für die Evangelisierung, aber halt unter der Maßgabe der katholischen Kirche. Nun gibt es ja auch christliche Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel freikirchliche Gruppierungen, die machen das anders, die verbreiten ihre Botschaft viel offensiver. Ist das ein Problem für die katholische Kirche?
Ja, das war ein Problem in der Vergangenheit und das ist auch ein Problem heute. Gerade weil die Presse, einen Teil der Presse, nicht in der Lage ist oder nicht will, unterscheiden zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen und Gemeinden. Das heißt, manchmal in der Presse sieht man, dass Christen Geld gegeben haben, um Muslime zum Christentum zu bekehren oder Evangelium verschenkt haben, um das gleiche Ziel zu erreichen. Also das ist nicht unsere Art, ja, weder unsere noch die Art der katholischen und der anderen großen Kirchen. Das machen leider einige Sekten, die leider dann wirklich einen schlechten Ruf auch allen Christen gegenüber zu bringen, ja.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wie fällt die Bilanz des Paulusjahres für die Christen in der Türkei aus? Und welche Impulse können wir aus diesen 12 Monaten mitnehmen, um die Zukunft der Christen in der Türkei besser zu gestalten? Darüber sprechen wir heute mit dem apostolischen Vikar für Anatolien, Bischof Luigi Padovese. Herr Bischof, wir sind uns sicherlich einig, dass das Paulusjahr keine Eintagsfliege sein darf, dass die Kirche in der Türkei mutig in die Zukunft schauen sollte, mit der Hilfe und der Anteilnahme auch von uns Christen hier in Mitteleuropa. Und wir haben eben schon über das Engagement von Politikern und auch kirchlichen Vertretern für das Zentrum, für die Umwandlung des Museums in eine Kirche in Tarsus gehört. Wie lauten denn da Ihre Wünsche für die Zukunft über das Paulusjahr hinaus? Wofür sollte man sich von Seiten der Kirche, von Seiten einzelner Christen und von Seiten der Politik hierzulande bei uns in Europa besonders einsetzen?
Ich war sehr positiv beeindruckt von der Tatsache, dass die deutsche Regierung durch den deutschen Botschaft oder durch anderen Bundesabgeordnete die Sache von Tarsus am Herz genommen haben. Ja. Das war für mich ein Signal, dass sie wirklich an eine Religionsfreiheit glauben. Ja, und ich sehe noch bis jetzt dieses Engagement von dieser Seite, also von der politischen Seite Deutschlands. Ja. Gleichzeitig war ich sehr unterstützt auch von den deutschen Bischöfen, insbesondere vom Kardinal Meisner, der mich wirklich unterstützt hat, der die Sache auch am Herzen genommen hat, ans Herz genommen hat. Ja. Also ich würde sagen, was zu tun. Also beten, dass diese Kirche weiter existieren kann, aber immer so ein Interesse haben für unsere Situation. Also ich sehe manchmal in der Türkei kann man mehr von außen sehen und machen als von innen. Also ich sehe einen gewissen Druck, ja, das könnte hilfreich sein, aber ein Druck, das von der Liebe, aus der Liebe zur Türkei kommt. Also nicht so eine Art Provozierung, sondern die Interesse, dass dieses Land wirklich zu einer größeren Religionsfreiheit kommt und zur Anerkennung der Minderheiten, nicht bloß nach dem staatlichen Gesetz, sondern auch innerhalb der Kultur. Das heißt, helfen den Leuten, offener zu werden.
Jetzt haben Sie eben gesagt, die Christen in der Türkei sind durch das Paulusjahr auch näher zusammengerückt. Gibt es denn gemeinsame Ziele, die die Christen in der Türkei in der Zukunft verfolgen?
Ja, wir, Sie wissen, wir sind verschiedene Konfessionen, verschiedenen Richten, verschiedenen Kirchen in der Türkei. Ja. Das ist unser Reichtum, weil wir verschiedene Stimmen haben, was zeigt, dass das Christentum wirklich ein pluralistisches Phänomen ist und dass der Heilige Geist nicht bloß eine Stimme hat. Auf der anderen Seite, das ist auch unsere Armut, weil wir zum Teil getrennt sind. Ja. Ich hoffe, dass solche Erfahrungen wie das Paulusjahr kann uns helfen, nahe zu kommen und zusammen neue Initiative zu nehmen, was auch den türkischen Bevölkerung zeigen, dass wir zuerst Christen sind und dann Katholiken, Orthodoxen, Armenier, Syrer, Chaldeer und so weiter. Ja. Also das Paulusjahr vielleicht kann uns den Weg zeigen, was wir auch für die Zukunft machen sollen.
Jetzt haben Sie eben die Wichtigkeit, die Bedeutung der Priesterausbildung betont. Sehen Sie vielleicht da in der Zukunft eine Chance, dass zum Beispiel ein ökumenisches Priesterseminar errichtet werden könnte für die ganze Türkei, für alle Konfessionen? Wäre das vielleicht ein Ziel, für das alle Christen in der Türkei gemeinsam eintreten könnten?
Sie wissen, dass es ein Priesterseminar war, bis vor einigen Jahren, dann später geschlossen wurde. Ein interrituelles Seminar, wo die Priester verschiedenen Riten, Katholiken, ne, zusammen studiert haben und dann Priester wurden. Ja. Also es wäre zum Offen, dass dieses Seminar auch für nicht dort in Saint-Louis, in Istanbul, auch in einem anderen Ort wieder errichtet wird. Und unsere Kandidaten und die Zukunft der türkischen Kirche zu festigen.
Zu festigen, ja. Blicken wir noch weiter in die Zukunft. Im Jahr 2008 haben allein 4,5 Millionen Deutsche die Türkei besucht. Und Sie haben ja auch eben erwähnt, dass erfreulich viele Pilger gekommen sind. Leider aber ist es immer noch so, dass viele Pilgerbüros und auch einheimische Reiseveranstalter gar nicht wissen, was die katholische Kirche in der Türkei alles anzubieten hat. Und jetzt ist es also mal an der Zeit für einen kleinen Werbeblock. Wenn jetzt europäische Pilger Sie in Iskenderun besuchen wollen, was können Sie denen denn eigentlich alles anbieten?
Ja, Sie sollten doch wissen, dass auch die katholische Kirche gewisse Strukturen hat, gerade für Pilger, also für Gäste, die nicht als Touristen in der Türkei kommen. Ich sah als sehr positiv aus, die Tatsache, dass viele Gruppen auch aus Deutschland und aus Italien und aus anderen Ländern zu mir gekommen sind. Und das war auch eine sehr gute Gelegenheit, um unsere Situation zu berichten und an vielen Fragen eine Antwort zu geben. Also wir brauchen auch diese Unterstützung von den Pilgern. Also ich bin sehr dankbar an Kirche Notte, der mir viel geholfen hatte. Und ich glaube, die Tatsache, dass auch Pilger zu uns kommen, kann unsere Situation besser helfen. Ja, weil wir sind eine Kirche, die keine staatliche Unterstützung hat in der Türkei.
Genau, und Sie verfügen über zwei Gästehäuser, sollte man vielleicht noch ergänzend sagen. Und die liegen sehr schön, das eine direkt bei Ihnen am Bischofssitz mit Nähe zum Meer, ein anderes Gästehaus in den Bergen.
In den Bergen.
Genau, Seminarräume sind vorhanden, die sind sogar behindertentauglich, also alles ist da. Sie warten also nur auf Pilger, die bei Ihnen herzlich willkommen sind. Ja, Herr Bischof. Gut, wunderbar. Ja, Herr Bischof, dann sind wir am Ende unserer Sendung und ich darf Ihnen noch eine abschließende Frage stellen. Auf das Paulusjahr folgt ja jetzt das Priesterjahr und der heilige Paulus war natürlich auch ein Priester. Was haben Sie denn für dieses Jahr geplant? Wird es da so eine Art Übergang geben? Wird das Priesterjahr auch bei Ihnen an das Paulusjahr in gewisser Weise anknüpfen?
Ja, bestimmt, weil Paulus war Apostel, war einer der ersten Missionaren mit einem besonderen Stil. Und was Paulus gemacht hat, ist seine Fähigkeit, das Christentum zu inkulturieren in einem Land oder in Länder, die nicht die gleiche Kultur hatten, so wie in Palästina. Ja. Ich glaube, das ist für uns Priester ein Signal. Wir sollten uns an dieser Zeit anpassen. Wir sollten versuchen, nahe zur Gesellschaft und nicht säkularisiert zu werden, sondern um besser zu verstehen, wie wir zu den Menschen nahe kommen können. Das hat mir Paulus gelehrt und ich glaube, das ist eben ein gutes Beispiel für die Priester, die das Priesterjahr jetzt zelebrieren werden.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem apostolischen Vikar für Anatolien, Bischof Luigi Padovese. Wir haben Bilanz gezogen des Paulusjahres, haben von den vielen Pilgern in die Türkei gehört im vergangenen Jahr. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass dieser Pilgerstrom nicht abebbt, sondern dass die gesamte Christenheit auf der ganzen Welt die Türkei und seine christliche Geschichte und Gegenwart auch als Erbe betrachtet, das es zu pflegen gilt. Wenn Sie, liebe Hörer, eine Pilgerreise mit Ihrer Gruppe in die Türkei planen und Tipps benötigen, können Sie sich gerne an das Kirchennotbüro in München wenden. Dort ist man gerne bereit, Adressen weiterzugeben oder auch Kontakte zu vermitteln. Eine unerlässliche Reiselektüre möchte ich Ihnen auch noch ans Herz legen. Der Kirchenhistoriker Rudolf Grulich hat zwei Bücher über die Türkei geschrieben. Im ersten, das den Titel Konstantinopel, ein Reiseführer für Christen trägt, finden Sie die Adressen aller Kirchen in der Türkei. Das zweite Buch heißt Christen unterm Halbmond und ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Auch hierin finden Sie viel Wissenswertes über die Geschichte und Gegenwart des Christentums in der Türkei. Professor Grulich hat uns auch 5 seiner Bücher zur Verfügung gestellt, die wir verlosen werden. Wenn Sie an dieser Verlosung teilnehmen wollen, dann schicken Sie uns bitte ein Mail mit dem Stichwort Christen in der Türkei oder rufen Sie uns ab Montag an unter der Telefonnummer 089 für München 6424888 und die 0. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 5 Bücher Konstantinopel, ein Reiseführer für Christen. Das war's für heute. Machen Sie's gut. Bis nächste Woche dann. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.